Ja, wir werden uns heute wieder mit einem Predigtthema beschäftigen, das sich einreiht in unsere Predigtreihe. Die heißt Mein nächster Schritt, Nachfolge. Und heute lautet das Thema Glauben offen leben. So mancher macht sich viele Gedanken darum, wie er oder sie im Alltag Glauben leben kann. Andere lassen einfach laufen, noch wieder andere sparen dieses Thema für sich im Alltag aus. Ich habe euch mal zwei Karikaturen mitgebracht, die das so ganz unterschiedlich bearbeiten. Das eine ist dieses, ich weiß nicht, ob es alle lesen können, glauben Sie an Schutzengel? Sicher, ja warum? Ja, weil wir noch leben. Aha, das ist ein Argument. Und ich habe noch eine zweite gefunden. Da streiten zwei Kirchen nonverbal miteinander. In der einen Kirche wird gesagt, unseren Glauben leben wir nur von Mensch zu Mensch. CD-Musik und Elektronik sind hier fehl am Platz. Und in der anderen Kirche wird gesagt, hallo, hier und an dem Bildschirm könnt ihr mich hören. Ja, so unterschiedlich kann man Glauben leben. Wie lebst du deinen Glauben? Wie lebe ich meinen Glauben? Wir hören jetzt auf die Predigt.
Glauben offen leben. Ich war in Berlin, einen Kongress besucht, bin jeden Morgen mit der U-Bahn zum Kongresszentrum gefahren und abends wieder zurück. Vielleicht so 8 Uhr, 8.15 Uhr in der U-Bahn. Die Tür schließt sich, es ist relativ voll, weil ja die Leute zur Arbeit fahren, in die Büros fahren. Die Tür schließt sich und gerade so im letzten Moment, wo die Tür noch fast offen ist, fängt einer an zu reden. Und nach zwei Sätzen ist klar, das ist ein Christ und dieser Mensch erklärt jetzt mal gerade Evangelium. So zwischen Haltestelle und Haltestelle 60 bis 90 Sekunden, sagen wir mal. Und er redet und predigt in dieser Zeit in aller Kürze, aber ziemlich wortgewaltig. Und das, was er sagt, finde ich jetzt im weitesten Sinne richtig. Und ich schaue mir so die Leute an. Einige ziehen die Bildzeitung ein bisschen höher, als sie ohnehin schon ist. Andere haben Ohrhörer drin, die kriegen vielleicht gar nicht mit, dass der da redet. Ein paar Leute gucken aus dem Fenster, wobei da ja außer schwarzer Wand nicht viel zu sehen ist. Und ich überlege mir so, ist das jetzt eigentlich gut oder nicht? So, ihr könnt euch die Situation vorstellen. Ist das jetzt 5,9? Beste Wertung? Oder tut er dem, was er eigentlich erreichen will, vielleicht einen Bärendienst? In mir schwankt es ein bisschen. Einerseits Faszination über den Mut dieses Menschen, der sich da hinstellt und mal eben in 60 bis 90 Sekunden so Crashkurs Evangelium weitergibt. Und auf der anderen Seite denke ich mir, die Leute, die jetzt da zuhören, hilft denen das? Sind die hinterher interessiert? Oder ist da eine Abwehrhaltung da, so nach dem Motto, den hat doch keiner gebeten, hier zu reden. Also, ich weiß nicht, wie ihr müsst es selbst für euch entscheiden, so innerlich. Anderes Beispiel, kennt jeder von uns in abgewandelter Form. Und wenn, dann, wenn wir es nicht persönlich erlebt haben, dann kennt man diese Situation. Es klingelt an der Tür, man öffnet, zwei Menschen stehen davor, haben eine Zeitschrift in der Hand, die Wachturm heißt oder Erwachet oder wie auch immer. Und die beiden bitten dich, obwohl du gerade am Herd stehst und Mittagessen machst, so zwischen Suppe und Kartoffeln, noch mal eben reinkommen zu dürfen und miteinander zu reden. Und da mag es eine Minderheit unter uns geben, die sagt, oh, herzlich willkommen, super, schön, dass ihr da seid. Jetzt habe ich mal Zeit, euch zu sagen, was ich glaube. Die Mehrheit, glaube ich, sieht es eher ein bisschen anders. Und sagt, hey, Hilfe, das kommt mir jetzt unerwartet, das will ich gerade nicht. Ich habe diese Leute nicht gefragt und so weiter. Glauben, offen leben, wie macht man das? Es geht nicht um Kommunikationstheorie in dem, was ich heute weiter sagen will, hier überhaupt nicht. Es geht darum zu entdecken, dass der Glaube an Jesus eben nicht eine höchst innerliche Privatsache ist, die niemand etwas angeht, sondern ja, wenn ich da über Glauben nicht rede, wenn ich Glauben nicht offen lebe, dann ist das so wie ein bisschen wie eine Liebe ohne Worte, wie ein Verstecken des Partners in der Öffentlichkeit. Es gibt ja Leute, manchmal Paare, wo man so untereinander mal sagt, wenn man nicht wüsste, dass die verheiratet sind, dann würde man es nicht merken. Also da ist wenig Esprit oder auch wenn man zusammensitzt, also da ist immer so eine gewisse Distanz und so weiter. Manchmal ist es noch schlimmer, wie auch immer. Ja, wenn man nicht wüsste, dass sie verheiratet sind, dann würde man es nicht merken. Es geht aber eben darauf, auch heute Morgen darum zu verstehen, dass wenn wir über Glaube offen leben reden, über Glauben weitergeben, dass das nicht ein Spezialauftrag für irgendwelche christlichen Quasselstrippen sind, die sowieso nicht leise sein können, die die ganze Zeit reden und Plappermäuler, wo das Mundwerk nicht stillsteht, sondern es geht darum zu verstehen, dass wir ja eine Botschaft weiterzugeben haben in Wort und Tat, von der die Apostelgeschichte einmal sagt, es ist kein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als alleine der Name Jesus Christus. Also Christen geben nicht etwas weiter, was so optional für den einen was ist und für den anderen halt nicht, sondern wir geben etwas weiter, von dem wir überzeugt sind, dass alleine in Jesus Christus das Heil für Menschen liegt, auch für die Menschen meines Lebensumfeldes. Und ich glaube, wir stehen, wenn wir eine Weile als Christen unterwegs sind, mit diesem Thema nicht ohne Erfahrung da. Manche haben Evangelisation, wie wir das dann nennen als Christen, so ein christliches Fachwort. Also ich gebe das Evangelium weiter. Eher so erlebt, dass man, ich sage mal, ein Megafon assoziiert. Da wird über die Köpfe von Leute hinweg gepredigt. Da wird möglichst laut, ohne Rückfragen. Glaube und Zweifel der anderen interessiert nicht. Ihre kritische Sicht auch nicht. Sondern ich rede und sage, was ich für richtig halte. Und der andere muss friss oder stirb das eben schlucken. Je länger, je mehr merkt man, das ist nicht das, was Menschen interessiert. Sondern es geht um Beziehung, es geht um Nähe, es geht darum, dass Menschen an meinem Leben Anteil haben und nicht an irgendwelchen theologischen Richtigkeiten, die ich irgendwann in irgendeinem Moment rausposaune. Und ich will einladen, als erstes darüber nachzudenken, dass wir uns verabschieden von irgendwelchen, ich nenne das mal beziehungslosen, ich zähle dir jetzt etwas von Jesus-Situation. Also irgendwo ne, diese Klingel an der Haustür und dann erzähle ich eben was, ob der andere es hören will oder nicht. Die U-Bahn-Tür schließt und dann erzähle ich was, ob der andere es hören will oder nicht. Wir Menschen sind alle auf Beziehung angelegt. Wir sind auf Beziehung angelegte Wesen. Und es war aber Jesus nicht anders. Das zusammenfassende Urteil der Menschen, die ihn auch zum Teil kritisch sahen, weil er ihnen nicht fromm genug erschien, der Messias da aus Nazareth, der angebliche Messias aus Nazareth. Das zusammenfassende Urteil, kann man im Matthäusevangelium nachlesen, ist, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Die Leute, die das sagen, die sehen das kritisch. Die sagen, der hat nicht verstanden, was das für Leute sind, mit denen er zu tun hat, mit denen er seinen Tag teilt, mit denen er unterwegs ist. Aber für die, die begriffen haben, wie Jesus lebte und was sein Lebensstil war, die kapierten mit einmal, er legte es auf Beziehung an. Er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Er teilt Zeit mit ihnen, er redet mit ihnen, er lässt sich von ihnen einladen und so weiter und so fort. Das bedeutet doch für uns, der erste Schritt, das Evangelium Menschen zu sagen oder überhaupt das Evangelium, ich bleibe mal bei dieser Formulierung, offen zu leben, das Christsein offen zu leben ist, dass ich verstehe, die Menschen um mich herum, die Menschen, meine Nachbarn, meine Kollegen, meine Großfamilie vielleicht, die Leute, die darin keine Christen sind, das sind von Gott geliebte Menschen und Gott möchte nichts lieber als eine Beziehung zu ihnen. Das ist die absolute Basis. Beziehung ist sozusagen die Basis, auf der man Dinge transportieren kann, auch Wahrheiten transportieren kann, die vielleicht nicht immer einfach sind. Schauen wir uns dazu mal einen biblischen Text an. Ich sage, er ist ein eigentlich zutiefst unerbaulicher Text, weil er so ein bisschen erzählt, was sich da gerade abspielte. Keine Dramatik, keine großen Wunder. Er steht im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 39, also ganz am Anfang der Wirkung Jesu, am Anfang des Evangeliums. Und da heißt es ab in Vers 39, kommt mit und seht selbst, wo ich wohne, sagt Jesus. Es waren ungefähr 4 Uhr nachmittags, als sie mit Jesus gingen und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon. Wir haben Christus gefunden, den von Gott versprochenen Retter, berichtet ihm Andreas. Dann nahm er seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn nur an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Petrus heißen. Das bedeutet der Fels. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Kurz Zeit später begegnete er Nathanael und erzählte ihm, endlich haben wir den gefunden, von dem Mose und die Propheten sprechen. Er heißt Jesus und er ist der Sohn von Josef aus Nazareth. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Du musst ihn selbst kennenlernen, komm mit, antwortete ihm Philippus. Also es gibt ja genügend Geschichten im Neuen Testament, die ungewöhnlich sind, die spannend sind, die im gewissen Sinne bei dem, was da passiert, auch spektakulär sind. Bei dieser Geschichte ist das ganz anders. Hier sind wir in einer Passage, die so, ich sag mal, von der Dramatik eigentlich das Papier nicht wert ist. Smalltalk unter Nachbarn. Und im Verwandtschaftsklüngel von Fischhausen, denn nichts anderes ist Bethsaida. Beth ist das Haus, Saida ist der Fisch, tiefste Provinz, da unterhalten sich ein paar Leute. Aber aus diesem Beziehungsgeflecht von diesen Männern, die miteinander bekannt sind, miteinander zum Teil verwandt sind, aus diesem Beziehungsgeflecht entsteht der engste Teil des Jüngerkreises, der Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Und dank dieser Leute finden weitere zu Jesus. Und wie erfahren diese Menschen von Jesus? An dieser Stelle hier völlig undramatisch. Ein Freund, ein Bekannter, ein Verwandter erzählt es dem anderen, komm doch auch mal mit, hör dir das an, sieh dir das an. Und die anderen kommen mit, weil sie eine enge Beziehung zueinander haben, weil sie eben, ich sag mal, keine fußgängerbezogene Beziehung haben, wo man sich sieht und sich wieder vergisst, sondern hier sind Freunde, hier sind Familienmitglieder miteinander unterwegs. Und für den Andreas war es am naheliegendsten, zunächst mal seinem Bruder das zu sagen. Und sein Bruder war Simon. Und Simon, den wir im Neuen Testament eigentlich nur als Petrus kennen, den vielleicht wichtigsten Jünger überhaupt. Und dann lief da auch noch der Philippus rum, ebenfalls aus Bethsaida, aus Fischhausen. Und der wiederum hat einen Bekannten, der Nathanael heißt. Und Nathanael ist nicht gleich überzeugt, deswegen legt Philippus volle Kante los. Er sagt, endlich haben wir den gefunden, von dem Mose und die Propheten sprechen. Er heißt Jesus, ist der Sohn von Josef aus Nazareth. Und Nathanael ist skeptisch und sagt, Nazareth. Und mein Nazareth ist heute eine große Stadt. Damals war es ein Kaff, ein Dorf von vielleicht ein paar Dutzend Leuten oder allenfalls ein paar hundert Leuten. Was kann denn schon aus Nazareth Gutes kommen? Was habe ich denn schon von da zu erwarten? Also das war nicht so, dass er gesagt hat, wow, super, toll, dass du mir das erzählst, sondern er war skeptisch. Aber weil das kein Gespräch von wildfremden Leuten war, sondern weil die beiden einander kannten und Nathanael vermutlich wusste, dass Philippus, der eben auch aus Bethsaida, aus dem gleichen Dorf kam, der um die Ecke wohnte und der ansonsten ein völlig normaler Mensch war und kein abgedrehter Sektierer, da lässt er sich auf das Nachlegen seines Bekannten ein und sagt, du musst ihn selbst kennenlernen, komm mit, antwortete ihm Philippus. Und Nathanael lernte ebenfalls Jesus kennen. Damit sind wir eigentlich mittendrin im Thema Glauben, offen leben. Menschen, Christen erzählen ihren Freunden von ihrem Leben mit Gott, ja, und laden sie ein. Das ist das Normalste von der Welt für Andreas, seinen Bruder Simon anzusprechen. Und ebenso für den Philippus, seinen Kumpel Nathanael, der vielleicht um ein paar Ecken wohnte, anzusprechen. Und das, was wie eine Selbstverständlichkeit erscheint, erleben viele von uns und ich sage inklusive mir, aber mal eben nicht, oft nicht so locker. Wenn es zu Gesprächen über den Glauben kommt, dann ist es oft irgendwie verkrampft und es kommt irgendwie ja nicht gut rüber. Warum ist das so? Woran liegt das? Ich glaube, es gibt ein paar Gründe dafür. Das sind erstmal so ein paar unausgesprochene Überzeugungen in unserer Gesellschaft, bei den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Zum Beispiel eine Überzeugung in unserer Gesellschaft von ganz vielen Menschen ist, Religion ist Privatsache. Also wo jemand anfängt, über seinen Glauben öffentlich zu reden, ist das irgendwie in der deutschen Kultur so ein bisschen suspekt. Weil Religion ist schließlich Privatsache. Wäre so ähnlich, als wenn ich über mein Sexleben anfange, öffentlich zu reden. Halt mal lieber die Klappe. Das ist bei Religion so ein bisschen ähnlich. Wenn einer über seinen Glauben redet, ist das komisch in unserer Kultur. Oder die zweite Überzeugung, die ganz viele Leute, vielleicht auch Christen, haben, die sagen, theologische Experten sind gefragt, wenn es darum geht, den Glauben zu erklären. Ich kann das doch gar nicht. Ich glaube zwar, aber wenn ich darüber reden soll, wenn ich einem anderen das erklären soll, nee, das kann ich gar nicht. Vielleicht gibt es auch Leute, die haben so einen Hinterkopfgedanken, der lautet, bloß keine Extreme. Kein frommes Geschwätz, bloß nicht heiße Luft verbreiten. Im Letzten sieht es so doll bei mir ja auch nicht aus. Und die Gründe für Sprachlosigkeit von Christen, und ich rede von uns, von Menschen, die als Christen unterwegs sind, und das sind ja vermutlich die meisten von uns, können ganz anders noch sein. Nenn noch mal so ein paar und vielleicht guckst du mal so innerlich in den Spiegel und sagst, was für Anteile hat das in meinem Leben? Ein Grund könnte sein, der eigene Glaube steht auf wackeligen Füßen. Und weil das so ist, hält man lieber den Mund. Ich bin ja selber mit so vielen Fragen unterwegs. Ich bin selber mit so vielen ungelösten Dingen unterwegs. Ich weiß, wo die Baustellen meines Lebens sind. Dann hält man lieber den Mund. Oder ich spüre das und weiß das. Und das Leute, die von euch im säkularen Umfeld arbeiten, und das tun ja die allermeisten von uns, da bin ich ja eher der Exot, die wissen, dass Glaube und Kirche in der Gesellschaft oft kein gutes Image hat. So, wenn ich mich zum Glauben bekenne, dann macht man sich eher unbeliebt, dann wird man eher zum Exoten. Oder mir fehlen die Worte, einfach die Übung und die Erfahrung, verständlich, leicht, einladend über meinen Glauben zu reden. Und dann könnte ich mir auch noch vorstellen, dass man so innerlich in den Spiegel guckt und sagt, naja, mach mal nicht so dicke Backen, denn dein Glaube und dein Leben, da gibt es doch ganz schöne Missverhältnisse. Und wenn du hier so viel über den Glauben redest und Leute Anteil bekommen oder einen Einblick bekommen in dein Leben, dann wird es schwierig. Und dann hält man lieber den Mund. So, das ist ein bisschen Analyse, ob das alles zutrifft, das sei dahingestellt. Das sind ja sehr individuelle Sachen. Und ich will euch jetzt einladen, mal einen Weg zu gehen, wie man Glauben offen leben kann, der vielleicht ein bisschen anders ist als irgendwie eine Kommunikationstheorie, wie ich das Evangelium möglichst sachlich, möglichst schnell in 60 bis 90 Sekunden U-Bahn-mäßig weitergebe, sondern wie ich es vielleicht auf etwas andere Weise tun könnte. Der erste Punkt, auf den werde ich am ausführlichsten eingehen, die anderen etwas kürzer. Der erste lautet, die Spuren Gottes im eigenen Leben entdecken und das dann kommunizieren. Die Spuren Gottes im eigenen Leben entdecken. Ich glaube, ganz viele von euch haben schon mal einen Text gelesen, der relativ berühmt geworden ist. Es ist um die 50 Jahre, 60 Jahre alt. Und er erscheint in der Regel auf Postern und auf Postkarten. Das ist die Deutsch-Kanadierin Margaret Fishback Powers, hat diese Zeilen geschrieben, ihre Lebenserfahrung darin weitergegeben. Und ich bin sicher, einige von euch haben das vielleicht sogar in ihrer Wohnung irgendwo hängen, als Postkarte, als Poster oder wie auch immer. Die schrieb, eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück und ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Warum hat dieser Text eine so große Verbreitung gefunden? Warum gibt es da Postkarten? Warum gibt es da Poster? Warum gibt es, ich weiß nicht was alles, von diesem Text? Weil er eine Lebenserfahrung weitergibt, die ganz viele Menschen gemacht haben. Wir erleben nicht nur leichte, easige, schöne Sachen. Wir erleben schwere Sachen. Wir reden vielleicht von Schicksalsschlägen. Der eine erlebt das mehr, der andere weniger. Und immer, wo ich dieses Wort Schicksalsschläge sage, dann denkt jeder von uns in seiner individuellen Lebensgeschichte an bestimmte Situationen, die wir erlebt haben. Und diese Frau, die das geschrieben hat, die hat das auch erlebt. Und sie beginnt, das zu deuten und darüber zu reden und sagt: Gott, warum hast du mich allein gelassen? Und dann entdeckt sie mit einmal durch das, was Gott ihr sagt: Ich habe dich durch diese schwierigen Zeiten getragen. Und wie wäre es, wenn wir fragen würden, wenn wir über unseren Glauben, wenn wir über Glauben offen leben nachdenken, wenn wir über ähnliche Erfahrungen in unserem Leben nachdenken? Und wenn ja, wie könnte ich sie beschreiben und drüber reden? Ist es nicht viel authentischer, einem Kollegen, einem Nachbarn, wem auch immer, zu sagen: Du, mir ist das und das passiert in meiner Lebensgeschichte. Und das war nicht easy. Und ich habe richtig gekämpft. Aber ich weiß im Letzten, und diese Gewissheit war nicht von Anfang an da, aber ich weiß im Letzten, Gott hat mich getragen, er hat mich durchgetragen. Er ist der Fels in der Brandung und die Brandung war heftig. Ist das nicht vielleicht viel authentischer? Ich sage es nochmal und mit einem gewissen Respekt vor dem Menschen, der das getan hat, als in der U-Bahn 60 bis 90 Sekunden über den Glauben zu reden, ob die anderen hören wollen oder nicht. Menschen haben ja sehr ähnliche Erfahrungen, wie in diesem Text, die, sag mal, anonymisiert dargestellt sind. Und da haben Menschen einen schweren Unfall praktisch und unverletzt überlebt. Und da sagt der eine: Glück gehabt. Und der andere deutet es und sagt: Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint, deswegen bin ich nicht verletzt worden. Ein Christ würde vielleicht sagen: Gott hat seine schützende Hand über mir gehalten. Und darüber kann ich doch reden. Diese unterschiedlichen Reaktionen sind darin begründet, dass Menschen sozusagen mit verschiedenen Schlüsseln, nenne ich das mal, ihr Leben deuten. Aber für Christen ist doch der Glaube an Gott der Schlüssel, und mit dem sie unterschiedliche Erfahrungen ihres Lebens deuten. Und darüber kann man reden. Und das muss ich einem anderen auch nicht aufdrücken und ihn nicht pressen. Oder wie ich rede von meiner Erfahrung, von dem, wie ich mein Leben deute, wie ich mit solchen Erfahrungen umgegangen bin. Nichts anderes geschieht in diesem Text mit den Spuren im Sand. Da ist jemand, der hat Schweres erlebt und deutet es auf seine Weise. Zweiter Gedanke. An der Stelle möchte ich mal auf mein Problem aufmerksam machen, dass Christen meines Erachtens so in eine Art selbst auferlegte Sprachlosigkeit führt. Nämlich wir sagen, wir sollen mit anderen drüber reden, was wir mit Gott erlebt haben, und meinen unterschwellig die ganz großen Dinge. Also spektakuläre Heilungen oder was auch immer, schwerste Krankheit in meiner Familie und die dazugehörige Heilung. Oder ich steckte in einem tiefen Schlamassel drin und Gott hat mich auf wunderbare Art und Weise herausgeholt. Aber die Spuren Gottes im eigenen Leben entdecken und darüber reden lernen, heißt doch, dass ja diese Dinge nicht ständig passieren. Also dankenswerterweise nicht. Es gibt solche Erfahrungen, aber dankenswerterweise verläuft unser Leben an vielen Stellen doch viel normaler. Und wir haben so den Eindruck, wenn man denn von Gott redet, dann müsste man ständig die spektakulären Dinge irgendwie weitergeben. Und da die nicht ständig da sind, bleibt es so ein bisschen bei der Sprachlosigkeit. Ich glaube, die Spuren Gottes im eigenen Leben entdecken und dafür reden hat etwas sehr Persönliches. Ich verkündige nicht Dogmatik, das mag irgendwann mal kommen. Aber ich verkündige das, was ich erlebt habe und was ich, wie ich mein Leben deute, welche Erfahrung ich mit Gott gemacht habe. Und das muss wahrlich nicht nur etwas Spektakuläres sein. Das war der erste Punkt, die Spuren Gottes im eigenen Leben entdecken und darüber reden. Die anderen haben da ein bisschen zu tun und die will ich kürzer abhandeln. Die zweite Möglichkeit ist es, über Lebensträume und Hoffnungen zu reden. Denn da kann ja jeder von uns mitreden. Jeder von uns, jeder Mensch, der über diese Erde lebt, kann über Hoffnung, sicher auch über enttäuschte Hoffnung, aber kann über Hoffnung reden, kann über Lebensträume, über Wünsche reden, die man in seinem Leben hat. Und das mit Menschen zusammen zu thematisieren und in diese Lebensträume und Hoffnungen, die ich habe, den Glauben sozusagen hinein zu verweben, das, glaube ich, ist auch etwas, was viel zu wenig geschieht. Und glaube ich, hier ist auch die zentrale Bedeutung von Beziehungen wichtig, weil wir mit Menschen in der Fußgängerzone in der Regel nicht über unsere Lebensträume und Hoffnung reden. Über Leute, die an der Tür klingeln, in der Regel nicht über unsere Lebensträume und Hoffnung reden. Aber wir reden mit Menschen über unsere Lebensträume und Hoffnung, mit denen wir freundschaftlich unterwegs sind, zu denen wir eine Beziehung haben, wo Glaube und Gott dann zum Mittelpunkt aller Überlegung wird in dieser Weise und wir das mit Menschen teilen können. An dieser Stelle reden lernen, glaube ich, ist wesentlich authentischer, als ein paar Sekunden lang Dogmatik abzuspulen. Die dritte Möglichkeit, die ich mir aufgeschrieben habe, das hat etwas mit dem ersten zu tun, ist über Lebenserfahrungen in Grenzsituationen zu reden. Also wann verliert Angehörige? Wie gehe ich damit um? Es passieren andere Dinge, die nicht leicht sind. Wie gehe ich damit um? Und ich glaube nicht, dass immer gleich vollmundig dazu gehört, dass ich sage, und dann habe ich und dann bin ich und jetzt stehe ich da und so weiter. Sondern dass man sehr ehrlich sagen kann, was einem auch schwer gefallen ist, was nicht leicht gewesen ist, aber zu sagen, Gott ist der Halt meines Lebens. Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn täte. Er ist der Fels meines Lebens und ich kann mein Leben nicht anders gründen, als auf ihn, in dieser Weise vom Glauben zu reden. Und ich glaube schließlich eine vierte Möglichkeit, und die denke ich auch, hat etwas mit der Authentizität unseres Glaubens zu tun, nämlich, dass wir über Glauben reden, trotz ungelöster Fragen und auch Zweifel. Das ist insbesondere die viel zitierte und oft zitierte Warum-Frage zu nennen. Warum passieren Dinge? Und jeder von uns kennt Situationen, wo man diese Frage stellt. Manchmal traut man sie vielleicht auch nicht zu stellen. Warum passieren Dinge? Und wir wissen, es gibt oft keine Antwort. Und wir müssen mit dieser Situation leben, dass wir keine Antworten haben. Aber trotz mancher ungelöster Fragen habe ich mich doch entschieden, auch in meinem Leben zu sagen, ich will an Gott dranbleiben. Ich verstehe es ja auch nicht, warum an bestimmten Situationen Dinge eben nicht passieren, um die wir Gott gebeten haben. Wo Kinder sterben, wo man gesagt hat, ja, warum passiert denn sowas? Wo man einfach dabei steht und sagt, lieber Gott, wenn ich du wäre, ich hätte es anders entschieden. Aber Gott hat das nun mal so entschieden. Und ich entscheide mich, an ihm dran zu bleiben, trotz ungelöster Fragen und mancher Zweifel. Und ich glaube, dies zu thematisieren, und das ist ein typisches Beziehungsthema, das macht man nicht mit Menschen, die ich in der Fußgängerzone treffe. Aber über dieses Thema zu sprechen und authentisch zu sein und an dieser Stelle zu sagen, ich habe auch nicht alle Fragen meines Lebens gelöst. Ich trage auch bestimmte ungelöste Dinge mit mir rum. Und trotzdem entscheide ich mich, ich will mit dir, Gott, unterwegs sein. Ich glaube, dass das viel authentischer ist, als Dogmatik abzuspulen. Was will ich mit all dem sagen? Ich glaube, dass Christen eine Menge zu sagen haben in Gesprächen mit ihren Freunden. Auch wenn nicht jeden Tag Brot und Manna vom Himmel fällt, wie das im Alten Testament in der Wüste der Fall war. Auch wenn nicht ständig Heilung von schwerer Krankheit da ist. Wir können ja dankbar sein, wenn nicht ständig Krankheit da ist. Auch wenn nicht Tag ein, Tag aus irgendwelche spektakulären Segnungen Gottes mein Leben wie so ein tägliches Feuerwerk begleiten, auch wenn das alles nicht tagtäglich da ist, kann ich und soll ich über meinen Glauben, über meine Beziehung zu ihm reden, und zwar in einer echten und authentischen Weise und nicht aufgesetzt. Und vielleicht noch mal zur Erinnerung, warum erreichte Jesus die Menschen seiner Zeit? weil er ein Freund der Zöllner und Sünder war. Man könnte jetzt viele Geschichten erzählen. Die ausführlichste, mancher von euch kennt die sicher, ist die Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Ganzes langes Kapitel in der Bibel, Johannes 4, wo erzählt wird, wie er mit dieser Frau, die ihr Leben gegen die Wand gesetzt hatte, die ihr Leben verfuscht hatte, die beziehungstechnisch alles durch hatte und die jetzt alleine da stand und keine Beziehung mehr hatte und in der Mittagshitze an den Brunnen ging, weil sie vermutlich niemand anderem begegnen wollte. Und Jesus baut eine Beziehung zu ihr auf. Und er beginnt immer mehr mit ihr zu reden. Und diese Frau spürt, er verurteilt mich nicht, obwohl er alles von mir weiß. Und so könnte man viele Geschichten erzählen, wie Jesus in Beziehung stand zu Menschen, wie er, dieser Freund der Zöllner und Sünder, mit einmal von Menschen ernst genommen wurde, die von anderen nur abqualifiziert wurden. Und da ist für mich die Faszination dessen, wie Jesus gelebt hat und wie er eben wie er seinen Glauben, den Glauben an den liebenden Vater im Himmel offen gelebt hat. Da könnte man viele Beispiele nennen, ich belasse es mal dabei. Wer also nah an Menschen ist, das ist für mich die Quintessenz dieser Überlegung, der wird auch ein Gefühl dafür bekommen, wie man Glauben vermitteln kann. Und ehrlich über das zu reden, was in mir abgeht, ist viel, viel wichtiger, als aufgesetzte Dogmatik zu predigen, wo ich selber vielleicht manche Frage habe. Ich fasse zusammen, wenn meine Beziehung, und ich sage, die Predigt halte ich mir an allererstes, ich bin ja in einem eher untypischen Setting, auch beruflich, habe ganz viel mit Christen zu tun, meine Kollegen sind Christen und was nicht alles. So da denkt man manchmal drüber nach, wie wäre das eigentlich, wenn man viel mehr an anderer Stelle investieren würde. Aber ich sage es mal für uns alle, wenn meine Beziehung zu anderen Menschen von Nähe und Freundschaft und Liebe geprägt ist, dann bringe ich auch alles, was mir wichtig ist, in diese Beziehung ein. Je näher wir also mit Menschen zu tun haben, desto natürlicher ist es, dass wir ein Stück unser Leben, unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Freuden, das, was schön ist, das, was schwierig ist, mit ihnen teilen. Und alles gehört dazu. Der Glaube ist dann nicht irgendein Fremdkörper, sondern weil mein Leben ohne Glauben und ohne Beziehung zu Jesus überhaupt nicht denkbar ist, dann wird er auch zum Gesprächsthema in den Beziehungen, in denen ich stehe, in meinem Freundeskreis. Also die Moral von der Geschichte ist für mich, wenn missionarische Praxis sozusagen überfallartig geschieht, 60 bis 90 Sekunden in der U-Bahn, ohne Beziehung zu Menschen, ohne echte Freundschaft zu Menschen, die noch keine Christen sind, dann wird es immer irgendwie merkwürdig sein. Und vielleicht das, was eigentlich gut gemeint ist, wird Menschen mehr abschrecken als zum Glauben ziehen. Aber das sage ich mit aller Vorsicht, weil ich auch einen gewissen Respekt vor diesen Leuten habe, die das auf diese Weise tun. Und ich glaube, wir sagen ja in unserem Sprachschatz, Liebe macht erfinderisch. Das heißt, wenn uns suchende Menschen wichtig sind, wenn Menschen in unserem Freundeskreis sind, von denen wir so sehr wünschen, dass sie die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus entdecken, dann werden wir nach Wegen suchen, ihnen das Evangelium so zu sagen, dass sie es als Menschen von heute auch ohne frommen Background verstehen. Ehrlich und offen über mich und mein Herz reden. Und ich denke, wir werden, das hat so ein bisschen jetzt mit Corona auch zu tun, in Zukunft nochmal verstärkt auch über das, was wir als Christen sonst zu tun, über Veranstaltungen und Programme nachdenken müssen. Wir erleben ja eine Zeit mit einmal, wo es nicht so ganz leicht ist, jemanden zu einer Veranstaltung einzuladen. Also man muss sich anmelden im Internet und all solche merkwürdigen Dinge. Was macht das mit uns? Sind wir nicht viel mehr darauf zurückgeworfen, dass wir diese Vier-Augen-Situation, diese enge Beziehung zwischen zwei oder sechs Augen-Situation, zwischen zwei und drei Menschen entdecken und nutzen und das sozusagen der natürliche Ort der Glaubensweitergabe ist? Sind die Zeiten vielleicht, ich sag mal so, auch in gewissem Maße vielleicht vorbei, wo man große Hallen mietet, Hunderte, vielleicht Tausende von Leuten einlädt, einer vorne ist der Chef, der sagt, wo es lang geht und alle anderen hören zu? Nichts gegen solche Veranstaltungen. Die haben ihr Recht und die haben viel Gutes bewirkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass mancher von uns zum Glauben gekommen ist in so einem Setting. Aber Corona macht zumindest ein Fragezeichen, ob diese traditionelle Art, wie wir manche Dinge getan haben, ob das in Zukunft so noch möglich sein wird. Vielleicht ja. 2, 3 Jahre ziehen ins Land und Corona ist Geschichte. Vielleicht auch nicht. Wir wissen es heute nicht. Ich glaube, das Problem ist, da müssen wir nicht drüber philosophieren, wenn wir den natürlichsten Ort, Glaube weiterzugeben, nämlich die persönliche Beziehung zu Freunden, zu Kollegen, zu Menschen, mit denen wir unseren Alltag teilen, wenn wir diesen natürlichsten Ort ganz neu entdecken. Und eben nicht uns 60 bis 90 Sekunden zurechtlegen, was wir denn jetzt zu sagen haben, sondern unser Leben, unser Herz teilen, unsere Fragen, unsere Überzeugung, unsere Liebe zu Gott und Liebe zu Jesus. Das, glaube ich, ist das Authentischste, was Menschen tun können, und das wird eine missionarische Wirkung haben. Ich möchte beten. Jesus, wir lesen von dir diesen Satz, der skandalös war für viele Menschen damals: Du bist ein Freund der Zöllner und Sünder. Weil du dich damit eingelassen hast mit Menschen, die in der frommen Perspektive eigentlich es nicht wert waren, dass man sich mit ihnen einlässt. Weil du dich eingelassen hast mit Menschen, die vom Glauben nicht viel Ahnung hatten, die ihr ganz eigenes Leben gelebt haben, die vielleicht auch im Lebensstil so krass neben allem lagen, was in der frommen Gesellschaft üblich war, dass Menschen sagten, wer ein bisschen was von Gott versteht, der gibt sich mit diesen Leuten nicht ab. Aber du hast das getan und hast nicht nur 60 bis 90 Sekunden ihnen das eine oder andere gesagt, sondern du bist ein Freund der Zöllner und Sünder gewesen. Und dass wir davon lernen und dass wir ja diese Beziehung zu Menschen, die aus Liebe, die von Liebe motiviert ist, dass wir die lernen, darum möchte ich dich bitten. Und du weißt, und das bitte ich für mich ganz genauso wie für jeden in diesem Raum, wie für jeden am Livestream, dass wir normalerweise ganz gerne mit den Leuten zusammen sind, mit denen wir ohnehin zusammen sind und manchmal auch so im frommen Dunstkreis unterwegs sind. Bitte dich, dass wir neu Liebe zu Menschen entdecken. Liebe zu denen, die im Jargon der Frommen vielleicht die Zöllner und Sünder sind. Liebe zu denen, die unendlich wertvoll sind für dich, weil sie deine Geschöpfe sind. Und lass uns entdecken, Herr, dass es nicht darum geht, 60 bis 90 Sekunden Glaubenswahrheiten abzuspulen, sondern Leben zu teilen und Liebe weiterzugeben. Amen.